NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Im Studio begrüßt Sie Michael Hollenbach. Bis halb eins beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Das Fundament der Theokratie bröckelt. Ein Kommentar zu den Wurzeln der Proteste im Iran. Frieden hinter hohen Mauern. In Ägypten feiern die koptischen Christen Weihnachten in Angst vor Anschlägen. Außerdem alles halal über Zertifizierungen für muslimische Speisen. Und zum Jahresbeginn widmen wir uns auch den religiösen Dimensionen des Anfangs. Seit anderthalb Wochen protestieren Zehntausende Iraner gegen das Regime der Islamischen Republik. Doch die Unzufriedenheit über die Politik der Mullahs gärt schon seit langem, vor allem unter jungen Menschen. So wurde erst im vergangenen Monat bekannt, dass religiöse Milizen wie die Revolutionsgarden mit rund 10 Milliarden Euro aus Steuergeldern finanziert werden. Oder dass Staatszahlungen an bestimmte islamische Institute in den vergangenen Jahren um das Achtfache gestiegen sind. Der Protest speist sich aus vielen Quellen, wie Ulrich Pick kommentiert.
Auch mehr als eine Woche nach Ausbruch der Unruhen ist die Situation in Iran noch immer schwer zu überblicken. Die Frage, woher sie so plötzlich gekommen sind, lässt sich genauso wenig eindeutig beantworten wie die Frage, wohin sie das Land treiben werden. Dennoch kann man sagen, dass die Antriebskräfte der Proteste aus Enttäuschung über die sozialen, politischen und auch religiösen Verhältnisse im Land gespeist werden. Denn viele Iraner hatten sich von der Wahl des reformorientierten Geistlichen Hassan Rouhani zum Staatspräsidenten deutlich mehr erhofft, als bislang eingelöst wurde. So steht im Vordergrund der Demonstrationen vor allem der Ärger über die großen sozialen Missstände. Die zu hohen Lebenshaltungskosten werden ebenso laut angeprangert wie die fehlende soziale Gerechtigkeit und das Verhalten der religiös-politischen Elite. Immerhin lebt fast ein Drittel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze und die Arbeitslosigkeit gerade unter den jungen Iranern beträgt mehr als 20%. Zudem ist viel Wut über politische Fehlentscheidungen zu vernehmen. In den vergangenen Jahren nämlich hat sich die Führung in Teheran deutlich stärker auf ihr Außen- statt auf ihr innenpolitisches Engagement konzentriert. Monat für Monat verschieben die Mullahs Unsummen aus dem Staatshaushalt zu ideologischen und machtpolitischen Zwecken ins Ausland. So konnten sie zwar dank massiver wirtschaftlicher und militärischer Hilfe ihren Einfluss in Syrien, Libanon, dem Irak, Palästina und nicht zuletzt im Jemen deutlich stärken, verloren aber allem Anschein nach darüber die schlechter werdende Situation der eigenen Bevölkerung aus dem Blick. Kein Wunder, dass diese sich von den Geistlichen an der Staatsspitze vergessen fühlt und ihren Unmut äußert. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass unter den ersten Orten, in denen die Bevölkerung auf die Straße gegangen ist, die beiden für Schiiten heiligen Städte Maschhad im Nordosten und Qom südlich von Teheran waren. Hier sollen dem Vernehmen nach Moscheen und theologische Einrichtungen angegriffen worden sein, ein Novum im Land. Wie es scheint, hat der Islam, den die Mullahs und die Revolutionsgarden versuchen, mit Geld und Waffen in die Welt zu tragen, in großen Teilen der Bevölkerung an Bedeutung verloren. Schon seit längerem gilt Iran ohnehin als dasjenige Land im Nahen Osten, dessen Gotteshäuser am wenigsten besucht sind. Gerade die jungen Iraner, die keine andere Staatsform kennen als die Islamische Republik, wehren sich gegen den Druck der hohen Geistlichkeit, die immer noch versucht, sämtliche Bereiche des Alltags unter religiöse Vorgaben zu stellen. Viele von ihnen bezichtigen zudem die religiösen Autoritäten der Doppelzüngigkeit. Sie predigen Enthaltsamkeit und Solidarität im Sinne des Islams, so heißt es, bereichern sich aber gleichzeitig gerne aus den Töpfen der Macht. Wie tief die Abneigung gegen religiös verbrämte Bevormundung ist, spiegelt die hohe Zahl an Demonstranten, die immer wieder Fotos des geistlichen Führers Ayatollah Ali Khamenei abfackeln. Dies ist ebenfalls ein Novum. Wie es in Iran weitergehen wird, ist schwer zu sagen. Da die Proteste, anders als bei der sogenannten Grünen Bewegung 2009, keine führenden Köpfe kennt und auch ein dezidiert politischer Impuls fehlt, müssen sich die Hardliner an der Staatsspitze vorerst keine ernsthaften Sorgen machen. Sie verfügen über genügend Geld, Macht und Waffen, um der Lage Herr zu werden. Allerdings könnte gerade die Heterogenität der Proteste für sie noch zum Problem werden. Solange man nämlich keinen Hauptbrandherd ausmachen kann, ist die Gefahr groß, dass die Glut stark bleibt, sich Schwelbrände weiterfressen und dann die Flammen an Stellen hochschlagen, die zurzeit noch niemand im Kalkül hat.
Ein Kommentar von Ulrich Pick über die Ursachen der Proteste in der Islamischen Republik. Vom Iran wechseln wir nach Ägypten. Dort wird an diesem Wochenende Weihnachten gefeiert, das koptisch-orthodoxe Weihnachtsfest. Doch von stiller Nacht oder himmlischer Ruhe können die koptischen Christen am Nil nur träumen. Denn Anschläge auf ihre Kirchen und die Vertreibung der Christen vom Nord-Sinai sorgen dafür, dass die Kopten auch Weihnachten in Sorge und Angst verbringen. ARD-Korrespondent Jürgen Striak hat in der koptischen Adventszeit das Kloster des heiligen Bishoy im Wadi El Natrun besucht.
Seit vielen Jahrhunderten wird an diesem Ort gebetet und meditiert. Und es kommen Pilger aus dem ganzen Land, die Frieden und Trost suchen. Die Gebete im Kloster des heiligen Bishoy würden Segen bringen, sagt die 33-jährige Mariam aus Kairo, die demnächst nach Düsseldorf zieht, um dort zu arbeiten.
Der heilige Bishoy war sehr klein, aber auch sehr stark. Es heißt, er sei nahezu vollkommen gewesen. Ein gütiger Mensch, der jedem Mut machen kann, der ebenfalls klein ist oder der nicht weiß, ob er den Anforderungen genügt, zum Beispiel bei der Arbeit.
Vor fast 1700 Jahren kam Bishoy hierher, um zu meditieren, in die Wüste des Wadi in Natrun, knapp 100 Kilometer nordwestlich von Kairo. Das damals gegründete Kloster erhielt später seinen Namen. Ägypten gilt als Wiege des Mönchtums. Heute sind die Christen des Landes in Gefahr. Seit Dezember 2016 haben Terroristen bei Angriffen auf Kirchen und auf Gläubige mehr als 100 Menschen getötet. Vater Matta ist zu Besuch im Kloster. Er leitet eine Kirchengemeinde bei Kairo.
Unsere Gottesdienste finden statt wie immer, aber die Sicherheitsmaßnahmen wurden verstärkt. Wo früher ein, zwei Polizisten eine Kirche bewachten, stehen heute ganze Gruppen von Sicherheitskräften. Wir wollen ja die Gottesdienste nicht abschaffen. Eine Kirche ohne Messe ist keine Kirche.
Das ist die eine Wirklichkeit, die traurige. Die andere Wirklichkeit ist eine tröstende. Die meisten Muslime im Land wünschten sich ein friedliches Zusammenleben mit ihren christlichen Nachbarn, sagt Vater Matta.
Ich wohne in meinem Viertel und sogar in meinem Haus mit Muslimen zusammen. Das sind alles warmherzige Leute, die uns Christen respektieren. Ich habe nie etwas Schlechtes erlebt.
Vielleicht ist es Verunsicherung, die die Kopten religiöser werden lässt. Sie rücken enger zusammen. In den vergangenen Jahren ist auch die Zahl derer gestiegen, die ihr Leben im Kloster als Mönch verbringen wollen. So wie Bruder Abraham, der als Sohn ägyptischer Eltern in Wien geboren wurde. Heute lebt der 26-Jährige als Novize im Kloster des heiligen Bishoy. Seit 1976 ist Vater Joachim Mönch im Kloster. Er verbringt viel Zeit im Gebet und mit liturgischen Gesängen, in den Wochen vor dem koptischen Weihnachtsfest nicht selten die gesamte Nacht hindurch. Vater Joachim führt durch das Kloster, das von hohen Mauern umgeben ist und in dem sich seit Jahrhunderten vieles kaum verändert hat. Er schließt den früheren Speisesaal der Mönche auf, der heute viel zu klein wäre und ein Museum beherbergt. Bis in die 70er Jahre hinein seien viele Klöster des Landes fast leer gewesen.
In unserem Kloster gab es vielleicht noch 10, höchstens 15 Mönche. Damals war es der koptische Papst Shenouda, der besonders die jungen Leute wieder für das Klosterleben begeisterte.
Inzwischen leben über 200 Mönche in dem Kloster des heiligen Bishoy. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi beschwört immer wieder die Einheit von Muslimen und Christen im Land. Ägyptische Menschenrechtler, auch koptische, werfen seinem Regime allerdings vor, dass es beim Kampf gegen muslimischen Extremismus und beim Schutz der Christen vor allem ein Mittel kennt: den repressiven Polizeistaat. Doch die Probleme sitzen tiefer. Christen werden in vielen Gesellschaftsbereichen immer noch benachteiligt.
Ja, die Christen werden diskriminiert, zum Beispiel im Beruf. Die Freundschaft zwischen Muslimen und Christen ist nicht mehr wie früher. Die Spaltung hat in den 70ern begonnen. Die Extremisten werden die ganze Welt zerstören.
ARD-Korrespondent Jürgen Striak über die Stimmung unter den koptischen Christen in Ägypten. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
In der Diskussion über die jüngst vorgelegte Studie über Gewaltdelikte jugendlicher Flüchtlinge werden unterschiedliche Forderungen laut. Der Niedersächsische Flüchtlingsrat bekräftigte seine Forderung nach besseren Aufenthaltsperspektiven. Es verwundere nicht, dass die prekären Lebensumstände und die alltägliche Konfrontation mit staatlich forcierter Perspektivlosigkeit Frustration und aggressives Verhalten begünstigen könnten, sagte Geschäftsführer Kai Weber. Viele Missstände, die die Untersuchung anführe, würden vom Flüchtlingsrat bereits seit längerem kritisiert. Die niedersächsische Caritas forderte eine sachliche Debatte. Die Studie dürfe keinesfalls dazu führen, Gruppen von Flüchtlingen unter Generalverdacht zu stellen, sagte Landessekretär Thomas Uhlen. Er appellierte an Politiker, die Ergebnisse differenziert zu nutzen und nicht für Pauschalaussagen zu missbrauchen. Unionspolitiker forderten dagegen schnellere Abschiebungen. Die nordafrikanischen Maghreb-Staaten müssten rasch als sichere Herkunftsländer eingestuft werden, um Asylbewerber von dort einfacher in ihre Heimat zurückschicken zu können. Die Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums hatte ergeben, dass es zwischen 2014 und 2016 vor allem durch junge männliche Flüchtlinge zu einem spürbaren Anstieg von Gewalttaten gekommen ist. Analysiert wurde die Lage in Niedersachsen. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heese hat die Haltung der katholischen Kirche für einen Familiennachzug bei Flüchtlingen, die nur einen vorübergehenden Schutzstatus haben, verteidigt. Wenn Christen den hohen Stellenwert der Familie betonten, dann dürfe dies keine Schönwetterveranstaltung sein, schreibt Heese in seiner Funktion als Flüchtlingsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz. Nicht in erster Linie dort, wo die Verhältnisse idyllisch seien, sondern dort, wo Menschen Unrecht und Leid erführen, brauche es Anstrengungen zu ihrem Schutz. Dies betreffe besonders Bürgerkriegsflüchtlinge. Heese warnte vor einer Dramatisierung. Seriösen Berechnungen zufolge müssten Kommunen nicht erneut eine riesige Anzahl von Menschen unterbringen, falls der Familiennachzug wieder erlaubt werde, so Heese. Es komme auf 2 bis 3 syrische Bürgerkriegsflüchtlinge durchschnittlich nur ein nachziehendes Familienmitglied. Der Nachzug könne zudem ein wichtiger Schlüssel zu einer erfolgreichen Integration sein. Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, warnt davor, die Weiterentwicklung der Gentechnik allein der Wissenschaft zu überlassen. Forscher dürften in der Debatte um Eingriffe ins menschliche Erbgut nicht allein auf die Fakten setzen. Notwendig sei eine intensive gesellschaftliche Debatte, sagte der evangelische Theologe. Die neuesten Versuche zur Veränderung des menschlichen Erbgutes und zu Eingriffen in die menschliche Keimbahn in China und den USA seien überaus besorgniserregend, so Dabrock. Zwar würden die Forschungsprojekte mit therapeutischen Zwecken begründet. Man müsse aber wohl davon ausgehen, dass es nicht lange dauern werde, bis tatsächlich das erste genetisch manipulierte Baby geboren werde. Unter dem Motto »So viel du brauchst« drücken mehrere evangelische Landeskirchen auch in diesem Jahr den Klimaschutz in den Mittelpunkt der Fastenzeit. Die 7-wöchige Aktion Klimafasten von Aschermittwoch bis Ostersonntag soll dazu anregen, das eigene Handeln im Alltag zu überdenken und bewusster auf die Umwelt zu achten, wie die Klimaschutzagentur der Westfälischen Landeskirche mitteilte. Eine kostenlose, online abrufbare Broschüre gibt praktische Anregungen zum Leben mit ressourcenschonender Energie, weniger Konsum und mehr Zeit zur inneren Einkehr. An der Aktion beteiligen sich auch unter anderem die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg, die Nordkirche und die Bremische Evangelische Kirche sowie das katholische Bistum Hildesheim.
Soweit die Meldungen. Jedes Jahr kommen unzählige neue Produkte auf den Markt. Ihre Qualität zu beurteilen ist für Verbraucher kaum möglich. Der Ausweg: aufgedruckte Siegel oder Label, die für bestimmte Standards in Produktion und Handel stehen. Doch woran können sich Muslime orientieren, die nach den Vorgaben des Korans leben wollen? Die also wissen wollen, ob ein Lebensmittel oder Medikament für sie erlaubt, also halal ist. Brigitte Lehnhoff hat nachgefragt.
Osnabrück bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in der aktuellen Ausstellung über nachhaltige Landwirtschaft und Lebensmittel. Ausstellungsmacher Martin Schulte steht vor einem Regal mit Musterverpackungen.
An diesem Stand informieren wir über die verschiedensten Siegel, die es für unterschiedliche Lebensmittel gibt. Wir haben auch das Halal-Siegel in unsere Ausstellung aufgenommen. Halal bedeutet für unsere muslimischen Mitmenschen, dass sie die Produkte, die mit so einem Siegel gekennzeichnet sind, auch aus religiösen Gründen essen dürfen.
Halal stammt aus dem Arabischen und wird übersetzt mit erlaubt. Verwendet wird der Begriff für Dinge und Handlungen, die nach islamischer Glaubensüberzeugung zulässig sind. Ein Beispiel aus dem Bereich der Lebensmittel: Tierische Produkte sind erlaubt, solange sie nicht vom Schwein stammen. Was sich einfach anhört, ist im Alltag aber ziemlich kompliziert. Denn es gibt viele verschiedene Halal-Siegel und auch viele Halal-Zertifizierer.
Es gibt ehrliche Firmen und es gibt auch unehrliche Firmen. Das heißt, es gibt auch Betrug in diesem Gebiet. Genauso wie in Bio gibt es auch Firmen, die wollen einfach Gewinn um jeden Preis.
Ibrahim Salama ist islamischer Theologe und selbstständiger Halal-Zertifizierer in Osnabrück.
Halal insgesamt, es ist eine Art von Reinheit. Es geht nicht nur um Vermeidung von Schwein und Alkohol, sondern dass das Produkt am Ende diese Gebot an Reinheit im Koran entspricht.
Salamas Auftraggeber sind zum Beispiel deutsche Firmen, die Produkte nach Indonesien, Malaysia, Singapur oder in die Golfstaaten exportieren. Diese Staaten, in denen vor allem Muslime leben, haben jeweils eigene Halal-Standards. Jährlich überprüfen sie auch den Osnabrücker Betrieb und erneuern dann die Berechtigung zu zertifizieren. In Deutschland gibt es keine entsprechende Prüfstelle. Ibrahim Salama arbeitet mit einem Expertenteam zusammen, darunter Lebensmitteltechniker, Chemiker und Tierärzte. Doch manchen Gläubigen reicht das nicht aus.
Es gibt diese fundamentalistische Bewegung auch innerhalb von Muslimen. Wir bekommen auch E-Mails von Verbrauchern. Wie können Sie das wagen, dass Sie betäubte Tiere als Halal zertifizieren? Ich habe gesagt, gibt es ein Betäubungsverbot im Koran? Gibt es nicht. Also ich bin Theologe und Rechtswissenschaftler. Ich finde das nicht.
Nur wenige deutsche Firmen lassen bisher Produkte auch für den deutschen Markt als Halal zertifizieren. Darunter die Geflügelfirma Wiesenhof und der Fleischproduzent Vion. Beide versicherten gegenüber dem NDR, halal geschlachtete Tiere würden vor dem Ausbluten betäubt. Trotzdem gibt es Tierschützer, die generell Halal-Schlachtung als Tierquälerei verdammen, bedauert Ibrahim Salama. Er sieht noch einen weiteren Grund für das knappe Halal-Angebot. Viele Deutsche wollten nicht wahrhaben, dass die Muslime auf Dauer im Land bleiben. Die Nachfrage nach Halal-Produkten steigt aber, auch im türkischen Supermarkt von Ibrahim Ünle in Hannover. Seine Kunden sind vor allem Eingewanderte und deren Nachkommen.
Die kennen sich mit dem ganzen Produkt nicht aus. Da ist es für die natürlich besser, wenn sie sagen, gut, da gehe ich in einen Laden, wo es von vornherein schon ausgeschlossen ist, dass da Schweinefleisch gekauft wird.
Etwa 90% der Muslime, so schätzt Ibrahim Salama, achten darauf, sich halal zu ernähren. Statistische Belege gibt es aber nicht. Der Theologe und Zertifizierer räumt auch ein, dass sich in Deutschland etliche Muslime nicht konsequent an die Vorschriften halten. Dennoch meint er:
Wir brauchen auf beiden Seiten, auf Seiten von Muslimen und auf Seiten eigentlich der Mehrheitsgesellschaft, so einen Prozess vor anderer Wahrnehmung, dass die sehen, halal ist nicht unbedingt Verstoß gegen Tierschutz. Oder wir schreiben nicht die Mehrheitsgesellschaft vor, wie sie essen oder wie sie trinken.
Brigitte Lehnhoff berichtete: Das Jahr hat gerade erst begonnen und gute Vorsätze gibt es noch reichlich. Ein Anfang ist ja meist etwas Besonderes. Das gilt nicht nur in unserem alltäglichen Leben, das gilt auch für die Religionen. Die Bibel beginnt mit nicht weniger als der Schöpfungsgeschichte und auch im Neuen Testament heißt es zu Beginn des Johannesevangeliums:
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott.
Große Worte, die Ralf Meister, Bischof der Hannoverschen Landeskirche, nicht nur zum Jahresbeginn so versteht.
Alles, was beginnt, ist bei Gott und wird durch Gott selbst. Am Anfang schafft Gott Himmel und Erde, das heißt, er schafft alles. Und er schafft es, wenn man diese Schöpfungsgeschichte liest, er schafft es durch das Wort, indem er spricht. Und das nimmt das Neue Testament auf, das nimmt Johannes auf und bezieht es auf Jesus Christus. Es geht um das Wort Gottes, was in Jesus Christus selbst zur Welt gekommen ist. Und meint damit sozusagen die Totalität, die vollständige Verwandlung dieser Welt durch das Erscheinen Jesu Christi.
Ein radikaler Absolutheitsanspruch, der die Welt und die Menschen verändern will. Doch dass am Anfang das Wort stand, das lässt sich natürlich nur theologisch verstehen.
Am Anfang waren Handlungen. Dass es am Anfang ein Text, also da gewesen sei, eine Art religiöses Programm ausformuliert, dafür gibt es keine Anhaltspunkte.
Sagt Jürgen Kaube. Der Wissenschaftsjournalist ist einer der vier Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In seinem Buch »Die Anfänge von allem« hat er auch den Beginn von Religionen untersucht.
Ich habe mich auf den Gedanken beschränkt, dass womöglich doch die ersten Spuren von Religion dort zu finden sind, wo Menschen bestattet werden, wo einfache Gemeinschaften, Jäger-Sammler-Gemeinschaften den Eindruck haben, jemand ist nicht mehr da, aber man muss doch etwas mit ihm, für ihn tun. Irgendwie ist er doch da. Vielleicht gibt es auch etwas Unheimliches daran. Und dann also Bestattung, Ornamente, Grabbeigaben.
Danach entstehen erste Kultstätten jenseits der Bestattungsorte. Die Religion emanzipiert sich langsam vom Totenkult.
Götter sind dann eine relativ späte Erscheinung. Also dass Religion etwas mit einem Gott oder einer Vielzahl von Göttern zu tun hat, dafür gibt es anfänglich gar keine Spuren, sondern erst einmal ist es eine Art Bedürfnis, mit Toten irgendetwas zu machen.
Die Anfänge von Religion sieht Kaube vor rund 40.000 bis 50.000 Jahren. Judentum und vor allem Christentum und Islam sind da recht junge Erscheinungsformen dieser Entwicklung. Wobei der Anfang des Christentums ja weniger mit Weihnachten zu tun hat, erläutert Ralf Meister.
Ostern beginnt mit dem Abschiednehmen und dem Ende im Tod am Kreuz und hat den großartigen, den wunderbaren, den kaum verständlichen, rätselhaften, geheimnisvollen Anfang in der Auferstehung Christi. Und das ist der Anfang, ohne den es das Christentum überhaupt nicht geben würde.
Wenn der hannoversche Landesbischof über das Beginnen spricht, dann geht es ihm nicht nur um die epochalen Anfänge, sondern auch um die Übergänge zu neuen Lebensabschnitten. Geburt, Konfirmation, Hochzeit, Sterben. Gerade bei diesen Schnittstellen, die meist Ende und Anfang kennzeichnen, sei die Kirche wichtig.
Und genau in diesen Schnittstellen, am Anfang des Lebens, in großen Wechseln im Leben, ist es wichtig, dass dieser Raum auch gestaltet wird, eine Form bekommt. Und für diese Form bieten die kirchlichen Rituale, glaube ich, ein ganz, ganz tiefes Fundament, weil sie nicht nur irgendwie erfunden sind und sich gut anfühlen, sondern weil sie das auch darauf beziehen, in diesem Wechsel bist du nicht verlassen, sondern Gott begleitet dich.
Gerade bei diesen Übergängen, bei diesem Neubeginn, wird gern das Gedicht »Stufen« von Hermann Hesse zitiert.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
Ralf Meister sieht dieses Gedicht durchaus ambivalent.
Es gibt Anfänge, die sind überhaupt nicht zauberhaft. Jeder Anfang von Gewalt und von Terror ist Vernichtung, ist Zerstörung, Brutalität, da ist nichts Zauberhaftes. Das ist eine Vergewaltigung der Schönheit des Lebens. Und deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein zu sagen, alles, was neu kommt, ist wunderbar. Nein, es gibt viele, viele Dinge, die kommen neu und die sind einfach nur furchtbar.
Jeder Anfang ist auch immer der Beginn einer Entwicklung. Das zeigen auch die Religionen, meint der Publizist Jürgen Kaube. Auch Theologien, die sich unhinterfragt sehr stark auf den Anfang ihrer Religion fokussieren, werden sich verändern, meint der Autor.
Ich bin eigentlich ganz guten Mutes, dass es auch dort Kräfte geben wird, die sagen werden, der Glaube kann nicht gegen das Wissen etabliert werden. Der muss irgendwie das Wissen mit berücksichtigen und was man dann im protestantischen Kontext mal Entmythologisierung genannt hat. Das hält der Glaube schon aus. Es gibt noch genug Dinge, die wir nicht wissen, um religiös zu sein. Man muss sich nicht darauf kaprizieren, das, was wir wissen, zu bestreiten von der Religion aus.
Das Buch von Jürgen Kaube, Die Anfänge von allem, ist im Rowohlt Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Soweit Blickpunkt Diesseits mit Beiträgen und Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute Nachmittag um 5:05 geht es im Forum am Sonntag auf NDR Info um die orthodoxe Kirche in Russland. Der Titel: Weihnachten mit Putin. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.